Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und auch wieder dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus, und der hat den ersten Sieg für den Deutschen Skiverband mit. Reden wir aber später drüber.
Hi. Er ist gut drauf.
Gut, ja, das gut, kann ich so schon, auf super Tag.
Leider. Kann ich schon versprechen. Ja, wir haben aber noch einen dritten im Bunde. Der Simon, ein treuer Hörer von unserem Podcast, ist diesmal dabei. Grüß dich, Simon.
Servus, Lukas. Servus, Tobias. Grüß euch in die Runde. Danke für die Einladung.
Danke dir, dass du dich bei uns gemeldet hast. Nämlich auf Instagram hast du das gemacht. Du hast uns geschrieben, weil du warst jetzt vergangene Woche in Schladming im Einsatz vor Ort. Und zwar als Rutscher. Du warst da mittendrin bei dem Night Race, beim Slalom und beim Riesenslalom. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du da Rutscher bist? Wie wird man das eigentlich?
Wie wird man Rutscher? Das ist eine gute Frage. Primär mal, vor allem beim Rennen wie Kitzbühel, Schladming und so weiter, wo, sage ich mal, auch die Organisatoren sehr akribisch darauf schauen, wer das macht, mal als sehr guter Skifahrer. Bei mir ist die Geschichte so zugegangen, dass ich über Kollegen von der ÖSV-D-Trainer-Ausbildung mich voriges Jahr in Flachau beim Damen-Night Race beworben hatte. Wie vielleicht die affinen Alpin-Fans wissen, wurde das ja dann nach Schladming verlegt. Und so kam dann der Kontakt nach Schladming zustande. Also ich war voriges Jahr schon beim Damen-Night Race damals in Schladming dabei und habe mich dann heuer quasi wieder auf die Akkreditierungsliste setzen lassen, weil persönlich großes Interesse am Riesenslalom ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann geht es sich aus, mache ich beide Rennen.
Okay, also dein Eintrittsticket sozusagen war, weil du eine Trainerausbildung machst auch und so bist du auch hast die Leute kennengelernt, die auf der Suche sind nach Freiwilligen für solche Rennen.
Genau, also um die Leute kennenzulernen, das ist richtig. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, aber da haben sich quasi dann zwei Wege gekreuzt, dass ich auch als Skilehrer in Haus im Ennstal tätig bin, also gleiches Skigebiet, Nachbarortschaft. Mhm. Also war Schladming dann natürlich auch naheliegend.
Mhm. Das für alle, die noch nicht vielleicht in Schladming Skifahren waren, das ist ja so eine Vier-Berge-Skischaukel. Da haben wir die Reiteralm, die Planei, dann haben wir ganz drüben ist Hauser Kaibling und das dritte.
Dazwischen ist noch die Hochwurzen.
Ah ja, Hochwurzen, sehr gut, jetzt haben wir es. Ja. Also es ist ein super Skigebiet, will ich nur sagen. Ich war da schon ein paar Mal Skifahren, es ist wirklich herrlich. Und man kann auch diese Planei, wirklich diesen Nachtslalom da, also den Hang vom Nachtslalom und vom Nachtriesenslalom da auch runterrutschen. Wie ich damals dort war, war noch genug Zeit bis zu den Rennen. Das war noch nicht vereist oder so. Das war wirklich noch machbar und schaffbar. Das war richtig cool. Ja, Simon, erzähl, wie war es jetzt? Ist alles gut gegangen beim Rutschen? Hast du dir schwer getan oder ist das für dich easy und ohne Probleme bewältigbar?
Absolut alles gut gegangen, danke, danke dafür. Also für mich war es, wie gesagt, auch nicht das erste Mal. Ich konnte schon feststellen, dass in der Pistenqualität doch nochmal ein bisschen ein Unterschied ist zwischen den, wie sie es gut Deutsch herrichten für die Damen und dann für die Herren. Das muss man auch mal so festhalten, aber es ist alles gut gegangen. Es sind auch, glaube ich, alle Kollegen heil runtergekommen. Für mich ist es, wenn ich das so sagen darf, doch eher eine Routinesache. Also ich bin selber hatten wir gerade schon vom ÖSV ausgebildeter Trainer und am Weg zum staatlichen Skilehrer. Also ich glaube, ich darf mit Fug und Recht behaupten, ich kann ein bisschen Skifahren. Und ja, auf der Piste, es ist sehr, sehr knusprig. Also für mich, für mein persönliches Dafürhalten ist es in Ordnung, aber für sicher den, sage ich mal, den Alltagsskifahrer nicht unbedingt zu empfehlen, da an den Tagen unmittelbar davor oder unmittelbar danach über die Planei runter. Ich gehe alle, den Planei-Zielhang wohlgemerkt. Ich gehe allerdings davon aus, dass sie vor allem mit der anstehenden Feriensaison, dass sie da wieder die Piste ein bisschen bearbeiten werden, dass das wieder, sage ich mal, normal schaffbar ist. Denn ich konnte schon feststellen, vor allem oberhalb vom Slalomstart, also den, genau der Unterschied zwischen Riesenslalomstart und Slalomstart, wo die Piste dann einfach länger ist, da wurde dann mit nochmal mehr Wasser gearbeitet. Also da ist sicher mit Sprühbalken und mit Feuerwehrschlauch, sage ich mal, reingegangen worden. Und da war es über die Übergänge in dem Bereich teilweise sehr glatt. Ich glaube, man konnte das auch auf den Übertragungsbildern dann schon im Flutlicht spiegeln sehen.
Simon, du hattest es gerade so in einem Nebensatz erwähnt, habe ich es richtig verstanden? Unterschiede zwischen Herrenpiste und Damenpiste. Wo genau sind die Unterschiede?
In dem, wie viel Wasser verwendet wird. Also wie viel Wasser sie reingeben und wie glatt es ist.
Also bei den Herren dann wesentlich mehr bearbeitet, mehr Wasser, glatter als bei den Damen, richtig?
Ja, genau.
Cool. Und wie ist das jetzt abgelaufen, Simon? Wenn jetzt in 5 Minuten geht's los, der erste Durchgang startet gleich, trefft ihr euch da alle beim Start und rutscht dann mit der Startnummer 1 sofort gleich hinterher? Oder wo? Oder bist du schon irgendwo mitten im Hang positioniert gewesen? Wie weit rutschst du dann auch? Beim Slalom ist ja auch die Abstände, die Startintervalle, wenn man so will, die es ja so gar nicht offiziell gibt, aber relativ knapp.
Also der Tag für einen Rutscher fängt so circa um 3 am Nachmittag an, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, wenn man ein bisschen Anfahrt hat, und ist sicher sehr gut organisiert. Also man muss hier auch von meiner Perspektive dem WSV Schladming und dem Steirischen Skiverband ein großes Lob aussprechen für die Organisation. Da treffen sich dann mal alle Rutscher, dann gibt es eine allgemeine Ansprache, wie so der Ablauf ist, dass man eben mit der Gondel zum Start fährt. Da werden zum Beispiel beim Slalom, werden da die Athleten, die mit dem kleinen Stadionsessellift rauffahren, und wir, die mit der Gondel fahren, auch voneinander getrennt. Beim Riesensalom gab es das nicht, mussten natürlich alle mit der Gondel fahren. Dann ist die kurze Besprechung, eben wie es abläuft, und dann trifft man sich oben am Start, und dann kann man schon mal sagen, dass da steht man mal eine gute Stunde vor Beginn des ersten Durchgangs. Kann sich da in aller Ruhe das Treiben am Start anschauen, wie da so nach der Reihe die Serviceleute kommen, die Physios, der ORF sich einfindet. Dann natürlich zuerst die Top-Athleten, halt je nach Startnummer gereiht. Und dann wird eigentlich mit Beginn des ersten Vorläufers, je nachdem, wie viele Rutscher da sind, in Schladming ist es wirklich eine sehr große Gruppe, meistens in Zweiergruppen, dann gerutscht, und die Intervalle sind so circa 10 Tore, also sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom. Da steht dann ein Posten, der hat dann so eine klassisch gelbe Warnweste an. Das ist auch dann wiederum bewusst so positioniert, dass man da nicht in den Fernsehbildern steht, sondern meistens ist das irgendwo hinter der Kamera. Und das sind Distanzen, die sind im Normalfall schaffbar. Also sobald man das erste Mal gerutscht ist, weiß man sowieso, wo die einzelnen Posten sind. Und so macht man sich dann halt auf den Weg runter, und es sind so circa zwischen 5 und 7 Posten auf der Strecke. Dann ist man wieder unten, und dann wird man halt gebeten, dass man wieder rauffährt zum Start. Also es ist am Anfang ein bisschen Erwarterei. Allerdings für mich war es sehr interessant, eben dieses Treiben da am Start mitzubeobachten. Und dann ist man quasi in diesem Rad drinnen.
War da irgendwas dabei, jetzt beim Startbereich, was dich überrascht hat? Gut, es war jetzt nicht dein erstes Rennen, wo du Rutscher warst, aber war da irgendwas dabei, was man vielleicht auch im Fernsehen gar nicht so mitbekommt und du dann aber doch beobachten konntest? Ist jetzt eine ziemlich offene Frage, aber ist dir da irgendein Detail in Erinnerung geblieben?
Ja, durchaus. Ich meine, ich würde sagen, das fällt eher als in die Kategorie nebensächlich. Aber eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist zu erwähnen, ist die Truppe von Van Dier, also von Van Dier Red Bull Skiing, die haben so ein bisschen, ich möchte den Vergleich bemühen, vor etlichen Jahren gab es da mal das Team von Rock Racing im Radsport, so ein bisschen so die Badass und eigenständige Rolle. Also die sind ganz eigen. Die fallen halt auf mit ihrer, die haben alle die gleichen Jacken an und so. Und da wird dann halt auch nicht, bei allen anderen wird es, sage ich mal, so ein bisschen nach Nationen unterschieden. So in dem einen Eck stehen die Italiener, dann stehen die Deutschen und dann wieder die Österreicher. Und Van Dier ist da so ein bisschen so der Korken, der da so ein bisschen herumschwimmt. Und eben da sind halt dann der Timon Haugan und der Henrik Kristoffersen, die da wirklich von einem ganz eigenen Team betreut werden. Das ist mal eine Sache. Um vielleicht den Running Gag des Après-Ski-Podcasts gleich vorwegzunehmen, die Muskelmasse des Marco Schwarz, wenn man ihn dann live sieht, ich sag's mal so, ich möchte dann nicht wissen, wie er ausgeschaut hat, bevor er die Muskelmasse zugelegt hat.
Aha.
Weil verglichen mit einigen Kollegen, eben Kristoffersen, Feller, um hier nur einige zu nennen, sage ich jetzt mal sehr, sehr überspitzt, könnte er auch als Ausdauersportler durchgehen, wenn man ihn wirklich nur im Rennanzug sieht.
Ja, okay.
Und eine dritte Sache vielleicht noch, was mir aufgefallen ist, ein bisschen habe ich es eh vorher schon angeschnitten, nämlich, dass die zum Beispiel die Schweizer und die Italiener und die Briten, die kommen eigentlich so Team oder in Gruppen von Teams, sage ich mal, die kommen dann an und innerhalb von ein paar Minuten sind dann halt, sage ich mal, alle Briten da, inklusive Serviceleuten, Physios und so weiter. Bei den Österreichern ist das nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, der Michi Matt hat vor dem ersten Slalom-Durchgang, war das, glaube ich, den habe ich ganz lang im Startbereich gesehen. Man muss auch dazu sagen, verglichen mit den Fernsehbildern ist das eher so ein Kommen und Gehen im Startbereich. Also das ist nicht so, wie man das dann oft mal hört, dass das dann so am Anfang so ein Gewusel ist, weil ja da alle am Start sind, sondern das ist eher, wenn man da laufend die Auffahrt hat, ist das eher so ein Kommen und Gehen, weil dann fahren ja auch nach und nach wieder Läufer und dann kommen erst die mit den höheren Nummern an. Und beim ÖSV ist das so ein bisschen, ja, eben da ist mal der Matt Michi, der kommt dann früher und dann spaziert mal der Marco Schwarz herein und dann kommt der Adrian Pertl. Und so, also das ist, ich möchte da jetzt nicht irgendwie mehr anmaßen, über die Koordination zu sprechen, aber es ist einfach ein bisschen von der Charakteristik her anders.
Mhm. Ja, da wird wahrscheinlich jeder auch seine Vorlieben haben. Eine Detailnachfrage habe ich jetzt. Der Michi Matt, wurde der auch von den Van Dier-Leuten sozusagen betreut? Weil der hat ja mit einem Augment G vielleicht auch ein bisschen an Van Dier Ski. Also wir kennen das ja, die haben Augment die Marke geschluckt sozusagen, ja, ist jetzt einverleibt worden. Aber wurde der auch von den Van Dier Leuten betreut?
Soweit ich es beobachten konnte, nicht.
Okay, ja. Okay. Na gut, und du rutschst also so 10 Tore, bis dann ein Kollege dich sozusagen wieder rauswachelt. Wie oft, kannst du das circa sagen, wie oft bist du dann nochmal den Berg wieder rauf während eines Durchgangs? Das werden schon ein paar Gondelfahrten auch noch gewesen sein, oder?
Nein, in dem Fall, in dem Fall nicht. Also ich bin beim Slalom bin ich tatsächlich jeden Durchgang einmal gerutscht. Mhm. Und beim Riesenslalom war es im ersten Lauf zweimal, weil ich schon mit einer relativ frühen Startnummer drankommen bin und dann nochmal mit Startnummer 40 oder sowas. Und dann im zweiten Riesenslalom-Durchgang auch noch einmal. Mhm. Muss man dazu sagen, ist in dem Fall einfach dadurch begründet, dass das Schladming wohl auch für die Rutscher einfach so interessant ist und da ein bisschen den Ruf hat, dass es hier nicht mangelt an den Kräften, dass man halt da einfach eben oben in einer Traube von, ich sag mal, 20, 30 Leute sind meistens beim Start und du stehst dann halt wirklich in Line, bis du dran bist.
Das okay,
ja. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, ist bei anderen Weltcuprennen, vielleicht auch in anderen Erdenteilen ein bisschen anders.
Kannst du drüber reden, hast du etwas abseits von Erfahrungen dafür bekommen, dass du dort dabei warst?
Es ist ein Volunteer-Job, ganz einfach. Also man muss die Ski selber herrichten, man muss natürlich die eigene Ausrüstung mitbringen. Ski selber herrichten, vielleicht das auch nochmal zu unterstreichen. Da wird man doch auch angehalten. Man möge bitte nur mit scharfen Kanten anreisen. Ansonsten, also es gibt durchaus gute Verpflegung quasi vor und nach dem Rutschen. Mhm. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf mein Bankkonto geschaut, aber meines Wissens nach kommt vom ÖSV oder vom Verband normalerweise dann so eine kleine Aufwandsentschädigung. Also das deckt normalerweise den Sprit ab und dann ist es okay.
Okay, ja.
Simon, als Rutscher, wovor hat man, was heißt Angst, aber was sollte einem Rutscher möglichst nicht passieren?
Das ist eine gute Frage. Mit einem gewissen Zynismus ausgestattet ist eben irgendwas in die Richtung, dass du in Schladming Steilhang einfahrt, dass dir die Bindung aufgeht, dass du wegrutscht und dass du da vor 40.000 Leuten und eingeschalteten TV-Kameras so richtig berühmt wirst. Mhm. Wird dir allerdings auch niemand den Kopf abreißen, wenn's so ist.
Okay,
gut. Ansonsten noch, ich glaube, die zwei Fehler, die vielleicht auf der Hand liegen, ist irgendwie durchs Fernsehbild fahren oder zu früh auf die Piste wieder zu gehen, dass man auch in irgendeiner Form wieder durchs Fernsehbild fährt oder durchs Ziel fahren und die Zeitnehmung auslösen. Also die Zwischenzeiten sind überhaupt kein Problem, da rutschst du drüber. Fragt mich bitte nicht, ob das was mit Handstoppung oder einfach, dass die aus- und eingeschaltet werden können. Aber die rote Ziellinie im Ziel, beim Zielbogen, die ist tabu.
Ja, da kannst du bei Alex Winatzer ja mal nachfragen, als damals die Flitzerin, die hat die Zeit ausgelöst und der Winatzer dachte, ja, hey, boah, da habe ich einen runtergebrannt.
Ja. Im BR hat wieder mal der Rainer Schönfelder mitkommentieren dürfen und der hat dann, es gab ja doch im Slalom einige, die zurückgestiegen sind und sich das nicht nehmen wollten, lassen wollten, dass sie da bei dieser tollen Stimmung ins Ziel fahren. Und der hat dann gemeint, oh je, jetzt werden die schon von den Rutschern überholt. Ja, weil die dann doch recht schnell auch rein sind und dann gar nicht gecheckt haben, der probiert es nochmal und kommt nochmal rauf. Warst du einer dieser Leute, die ein bisschen zu vorschnell vielleicht sogar fast sich dann einbremsen haben müssen, damit man dem Athleten doch noch den Platz gibt?
Nein, Gott sei Dank nicht. Das traue ich mich zu behaupten. Dem war nicht so. Ohne da jetzt, wie gesagt, irgendwie mit zu viel Konfidenz an die Sache herangehen zu wollen. Aber das glaube ich auch, dass ich das skifahrerisch drauf habe, dass man dann eben so Sachen, ich sag mal, die Ski und sich selbst so weit unter Kontrolle hat, dass man dann genau auf die Kommandos der anderen Rutscher oder dieser Rutschposten hören kann, wann geht's los, oder eben auch so ein bisschen mit einem Auge, sage ich mal, den Überblick übers Rennen hat. Mhm. Ich habe das nur, besagte Situation mit Alex Winatzer, auf der Wiederholung auf den Fernsehbildern gesehen. Ich habe den Kollegen nicht getroffen. Da werden dann die Sinne quasi auch nochmal geschärft für den zweiten Durchgang, eben zu schauen, Slalom, da kann es schon mal sein, dass einer wieder raufstapft. Mhm. Der Athleten natürlich, da sage ich mal, da werden dann die Sinne noch mal ein bisschen geschärft. ich meine auch, ohne da jetzt jemanden bloßstellen zu wollen, dass ich im Riesenslalom ist ein Kollege, als es dann hieß, wir sollen bitte den Zielhang rutschen, also da, wo die Athleten abbremsen, das wird auch hier und da gerutscht, meistens während der längeren TV-Breaks. Da ist, glaube ich, auch einer, nämlich dann sowohl durch die Zeitnehmung gefahren, als auch dann im Zielraum gestürzt. Das habe ich dann live gesehen. Aber da wird nach Möglichkeit natürlich von den Fernsehkameras weggeschalten. Und wie vorhin gesagt, es wird dir niemand den Kopf abreißen. Jeder ist dankbar für die Freiwilligkeit. Aber ein gewisses skifahrerisches Level wird halt vorausgesetzt.
Was bekommt man jetzt eigentlich mit von dem Rennen als Rutscher? Hast du da, warst du immer im Bilde, wer gerade führt und wie es ausschaut?
Nein, absolut nicht. Also gerade während der Wartezeiten am Start, ich sage mal beispielsweise, man ist da eher am hinteren Ende der Traube, kriegst du wenig mit. Beim Slalom waren mit den ihr hattet vorher schon die Zahl, die sich, über die sich die Geister scheiden, aber du kriegst zumindest mit, wenn ein Österreicher fährt, weil halt dann einfach, ich sage jetzt mal, 40.000 Leute am Pistenrand komplett ausflippen. Mhm. Also das weißt du, und du weißt dann auch, wenn er Bestzeit gefahren ist. Ansonsten kriegt man vom Rennen nicht viel mit. Also da muss man dann schon, sage ich mal, differenzieren zwischen der Arbeit als Rutscher, der Arbeit an der Strecke, als auch halt dem Gast oder dem Besucher an der Rennstrecke oder vielleicht sogar vor den TV-Geräten daheim, wo man das sicher besser im Überblick hat. Ich habe es zweimal in den zweiten Durchgängen recht schön erwischt, dass ich meistens dann so mit dem 20. Platz nach dem ersten Durchgang oben weggerutscht bin, mit dann circa um dem 15. Fahrer, also circa zur Halbzeit runtergekommen bin, und dann hieß es in beiden Fällen, du musst nicht nochmal rauf, wir haben genug Leute, und dann konnte ich das nutzen, dass ich quasi aus dem Zielraum mit den anderen Besuchern das Rennen live von der Strecke oder aus dem Zielraum gesehen habe. Als Kontrast dazu, wenn ich das vom Vorjahr einwerfen darf, als der Damenslalom war, da stand ich halt, als das Highlight des Abends war, als damals die Fleur war, als Führende nach dem ersten Durchgang gefahren ist, stand ich halt genau oben und man hat nichts mitbekommen. Also das kann mal so oder mal so aus. Ja.
Das gleicht sich über den Verlauf einer Skikarriere dann vermutlich aus, oder einer Rutscherkarriere. Ja. Sehr gut.
Definitiv, ja.
Es gab noch auch bei den TV-Übertragungen, wie sagt man da, widersprüchliche Aussagen, was diesen Zielbogen betrifft, den es seit der WM gibt, ja, dass man da ja, wenn die Zwischenzeit eine gute ist, dass der grün leuchtet, und wenn der Athlet, die Athletin dann hinten liegt, dass der rot leuchtet. Mein Verständnis war, dass das abgeschafft wurde irgendwann einmal, dass sie das aufgehört haben, und auch bei den Agenturbildern habe ich versucht, das nachzuschauen, da hat nichts irgendwie farblich geleuchtet. Also leuchtet es jetzt grün oder rot oder nicht? Bitte klär uns auf.
Nein, es leuchtet nicht grün oder rot und gibt keine Auskunft über die aktuellen Zwischenzeiten.
Mhm, okay.
Es ist den ganzen Abend meines Wissens nach in einer neutralen Farbe gehalten. Möglicherweise kann es die Farbe ändern, aber es ist nicht mehr so, dass es 1:1 mit den Zwischenzeiten geschalten ist. Meines Wissens nach, wenn ich mich da an diese Anekdote erinnere, vielleicht bist du da eh korrekt, Lukas, dass es was mit der WM zu tun hat. Ich hätte gemeint, dass es ein paar Jahre nach der WM war, als der Henrik Kristoffersen gesagt hat, er hat das irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen und hat deswegen nochmal mehr gepusht, und dann, glaube ich, war der Marcel Hirscher Zweiter, und ich glaube, dass man das seitdem in neutral hält.
Da hat der Schröcksnadel persönlich das Kabel durchtrennt, hat gesagt, so geht's nicht, Burschen, gell?
So habe ich das auch auf jeden Fall im Kopf, ja, genau. Na, sehr gut. Und Clément Noël hat den Slalom gewonnen. Im Riesenslalom haben wir einen Loic Méard gehabt, Markus Schwarz aus österreichischer Sicht zum ersten Mal aufs Podest gefahren, auf Platz 3. Dieser Riesenslalom, was soll man eigentlich davon halten? Ich frage zuerst den Tobias, was halten wir jetzt davon? Sie haben da versucht, dieses Night Race größer zu machen, ein zusätzliches Rennen. Der ÖSV betont seit einigen Jahren, diese Nachtrennen müssen wir forcieren, das ist eine gute TV-Zeit, da schauen viele Leute zu. Man hat schon gesehen, am Mittwoch waren deutlich weniger Leute dort, weil es eben nicht der klassische Slalom ist. Aber was halten wir jetzt davon?
Und weil es natürlich auch Ersatzrennen ist. So, also dieses Ding stand ja nicht von Anfang an in der Planung, im Kalender. Ich glaube, wenn man, wenn da 40.000, 50.000 Leute kommen, die entscheiden ja alle nicht am Montag, gut, fahren wir am Dienstag mal nach Schladming und schauen uns das an. Also ich glaube, viele, ich kenne auch Freunde hier aus Deutschland, die sogar ihren Skiurlaub rund um dieses Night Race ein bisschen geplant haben und dann natürlich aber gezielt wirklich auch nur den Dienstag am Schirm hatten. Ja? Mhm. Und wenn dann ein Ersatzrennen so spontan mit reinkommt, dann kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass die Resonanz identisch ist zu einem geplanten, etablierten und einem der beliebtesten Rennen des Jahres überhaupt ist. Also das einmal zum Thema Resonanz. Also logistisch absolut richtig. So cool dieses Night Race in Schladming ist, dieser Slalom, so ineffizient finde ich ihn auf der anderen Seite dann auch wieder. Also nur an einem Tag, das alles vom Aufwand her, Simon, du wirst es bestätigen, das ist ein Riesen drumherum, was da im Endeffekt benötigt wird, um dieses Rennen zu veranstalten. Und wenn wir über Effizienz und Ressourcen und so weiter sprechen, ist doch dann der Ansatz, wenn es der Hang hergibt, zu sagen, Slalom und Riesenslalom, gut. Ja, Night Races werden eh immer beliebter, auch bei den Athleten und Athletinnen. Und dass man das als Zukunftsmodell eventuell ins Auge fasst, finde ich total richtig, weil nur für ein Rennen diesen Riesenaufwand zu betreiben, kann man machen, muss man meiner Meinung nach nicht machen. Und deswegen kann man in Richtung Zukunft da, denke ich, schon auch überlegen, das so umzusetzen. Und die Kombi Slalom, Riesenslalom finde ich dann eh gut, weil die Tendenz, wir sehen es ja jetzt auch an diesem Wochenende und mir ist es schon aufgefallen, so seit Corona gefühlt geht die Tendenz langsam in eine Richtung, dass wir zweimal die identischen Rennen fahren. Mhm. So zweimal Super-G jetzt, Cortina, zweimal Slalom, Spindler, Mühle. Ja, okay. Ich tue mich da beim Skispringen schon immer schwer, wenn ich gefühlt am Samstag und am Sonntag das Gleiche, entweder live ticker oder vor Ort bin. Und dass es im Alpin jetzt in die Richtung geht, ist jetzt nur so ein Nebengedanke, der mir da in den Sinn kommt. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Und deswegen in Summe finde ich die Kombi cool. Wie steht's ihr denn dazu?
Na, das noch, bevor du, Simon, was dazu sagst. Man hört ja jetzt aus Schladming, sie wollen, wenn gewünscht, auf jeden Fall weitermachen. Sie würden parat stehen, 2024 das genauso abzuspulen. Das Problem, was es jetzt noch in der Planung eben gab, nach dem Kitzbühel-Wochenende kam meistens noch ein Speed-Wochenende, da wäre jetzt Garmisch angestanden, das ist ja dann eben verschoben worden, beziehungsweise nach Cortina abgegeben worden auch und der Riesenslalom eben in Schladming. Wenn du da dieses Speed-Wochenende hast, dann kannst natürlich am Donnerstag in der Früh kein Abfahrtstraining fahren, wenn es am Mittwoch noch den Riesenslalom am Abend austrickst. Das ist noch irgendwie so ein Argument, aber das muss man halt dann einfach anders planen. Genau, aber grundsätzlich wären die bereit. Es ist natürlich so, also das ist ja kein Rennen, das dem ÖSV gehört hat sozusagen, sondern das war ja jetzt ein übernommenes Rennen von Garmisch, also wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber ich glaube, da war ja der Riesenslalom von Garmisch übernommen worden. Ja, genau. Das ist ja jetzt kein Rennen, das dem ÖSV zusteht, also da müsste ja dann noch ein zusätzlicher Riesenslalom jetzt für den ÖSV vergeben werden. Aber Simon, was sind so deine Eindrücke und was hast du so mitbekommen zu diesem Nachtriesenslalom?
Ich kann mich euch beiden anschließen. Also zuerst zu dir, Lukas. Genau die gleiche Diskussion hat man auch unter den Verantwortlichen eben mitbekommen. Mhm. Ja, ich werde mich da jetzt bei Gott hüten, da jetzt in Verbandssachen noch dazu zwischen ÖSV und DSV mich da jetzt irgendwie zu melden. Auf der anderen Seite natürlich logistisch sehr, sehr interessant und ja, man hat es absolut gemerkt an der Piste und dann auch unter den Zuschauern im Zielraum. Es war ein Ersatzrennen und es lag einfach daran, dass das so kurzfristig angesetzt war. Also das hat man eindeutig gemerkt, auch das Verkehrskonzept, wenn ich da jetzt Schladming hernehme. Jetzt ist Schladming an sich schon als WM-Stadt, glaube ich, für ein Skigebiet relativ gut logistisch erschlossen. Aber also was da am Dienstag los ist, mit gefühlt die ganze Stadt wird oder die Flächen in der ganzen Stadt werden zu Parkplätzen in verschiedenen Zonen eingerichtet. Busreisen kommen aus, vielleicht sogar im benachbarten Ausland, definitiv, aber irgendwie aus Linz, Graz, Salzburg, aus den Einzugsbereichen und so. Das hat einfach in der Kurzfristigkeit für das Mittwochsrennen gefehlt. Also da ich selber einen gewissen Bezug zum Rennfahren habe, war für mich das durchaus ausschlaggebend, dass ich mir auch den Riesenslalom anschaue, dass ich da auch bei den Riesentorläufern dabei bin. Aber es lag, wie gesagt, einfach an der kurzfristigen Planung. Und ob das dann möglich ist, dass man, sage ich mal, zwei Österreich-Wochenenden im Jänner hat, mit den gerade genannten Argumenten, Abfahrtstraining würde dann schon spätestens am Donnerstag losgehen und so weiter. Das müssen andere entscheiden. Aber von der Logistik her, die Flutlichtanlage steht sowieso. vielleicht können sie es dann, wenn es da irgendwelche, ich lehne mich da mal aus dem Fenster, aber dann irgendwelche Verträge gibt für vielleicht länger, können sie es auch permanent aufstellen, weil meines Wissens nach wurde ja die Verlängerung vom Slalomstart zum Riesenslalomstart, ist das eher so eine temporäre Anlage, die aus irgendeiner anderen Sportart, glaube ich, geliehen wurde. Also da gibt es eine Agentur, die vermittelt, aber dafür lassen sich dann auch Lösungen finden. Und der Tross, der da einfach mitfährt, der da in dem alpinen Skiweltcup einfach ist, also die Logistik, das hätte definitiv Vorteile, wenn man da zwei Rennen an einem Ort hat. Mhm. Und noch einen Satz zu dem Thema, wie wir es in Cortina jetzt gesehen haben oder auch Spindlermühle, zwei Rennen der gleichen Disziplin am gleichen Ort wird im Europacup durchaus so gehandhabt.
Mhm. Ja, auf unterer Ebene sicher schon auch länger der Fall. Ja. Es gab auch, ich habe es so nebenbei mitbekommen auf Twitter, dass da schon auch Argumente dafür gibt. So, ja, man kann da irgendwie, also vor allem aus Athletensicht, man kann dann gleich am nächsten Tag es besser machen und so weiter. Aber ja, wir haben das ja schon öfter besprochen, Tobias. Ich tue mir da ein bisschen schwer damit. So wie es in Cortina war, wir kommen dann auch gleich dazu, fand ich schon ganz cool, wenn da von der Kurssetzung nur ein bisschen was anders ist als am Vortag, dann ist es ja auch irgendwie ein anderes Rennen. Da hat man sich irgendwie gut geholfen damit. Das war dann, finde ich, sogar der Idealfall für so eine Doppelveranstaltung. Ja. Simon, wir haben noch einen anderen Punkt, den wir mit dir gern besprechen würden, weil du hast eben schon davon gesprochen, diese Trainerausbildung, die du machst, und ich glaube, du hast den Buchstaben D verwendet, D-Trainerausbildung. Du hast uns nämlich davor im Vorfeld auch geschrieben, dass es da durchaus auch große Hürden gibt, um so eine Ausbildung dann zu machen. Es gibt einen sogenannten Eurotest, vor dem sich so gut wie alle fürchten, wenn ich das so zugespitzt formulieren darf. Worum geht's da? Was ist das? Was musst du da aufführen, damit du dann dieses Diplom bekommst?
Ich muss dich korrigieren. Lukas geht allerdings natürlich zurück auf mich, dass ich da vielleicht von zwei Paar Schuhen gesprochen habe. Es gibt im alpinen Skisport sozusagen, auf der einen Seite gibt es die Trainerebene. In Österreich wird da die Ausbildung durch den ÖSV, also den österreichischen Skiverbund, durchgeführt. Und da gibt's in der Realität zwei Lizenzen. Den D-Trainer, also das Level D, das ist auch mit einer Instruktorausbildung der Bundessportakademie vergleichbar und ist quasi als Instruktor für Kinder und Jugendliche im Rennlauf gedacht, eigentlich für die Arbeit in den Skiclubs. Dann gibt es darüber noch die C-Trainer-Lizenz, die haben ein Mike Bircher, ein Andi Poelacher oder alle anderen ÖSV, D-Trainer auch schon die Landestrainer oder so weiter. Das ist die Trainerausbildung. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch die Skilehrerausbildung, die wird vom österreichischen Skilehrerverband durchgeführt, wobei da auch wieder zu unterscheiden ist, dass wir uns in Österreich den Luxus leisten, 8 Landesverbände zu haben. Mhm. Das Burgenland hat keinen. Alle anderen Bundesländer haben einen, und da gibt es dann von den unterschiedlichen Landesverbänden durchgeführt die einzelnen Skilehrerausbildungen. Um es ganz kurz zu umreißen, es gibt quasi einen Basiskurs, damit kann man dann Skilehrer sein in einer Skischule. Das ist der sogenannte Anwärter. Und dann gibt es das nächste Level, das ist der sogenannte Landeslehrer. Da findet sich wieder das Thema mit dem Landesverband wieder. Das sind in Summe weitere 4 Kurse, 2 wiederum skifahrerisch, wo es um Skitechnik geht, sowohl auf der Piste, was man dem Gast beibringen kann, wie man das didaktisch macht, Unterrichtshilfen verwendet und so weiter, aber natürlich auch das eigene Können auf ein Level bringt, dass man dementsprechend halt auch dann mal das Gelände, Buckelpiste, einfach in einer vielseitigen Art skifahrerisch unterwegs sein kann und das auch auf ein dementsprechendes Level bringt. Dazu kommt dann noch einmal eine alpine Ausbildung, also quasi auf gut Deutsch Tiefschneefahren. Und dann auch, wenn wir ganz genau sein wollen, heißt es ja dann Schneesportlehrer und nicht nur Skilehrer, auch wieder der Anwärterkurs, also die Basisstufe im Snowboard. Diese vier Kurse, dann habe ich einen Landeslehrer. Damit kann ich im Zuge eines Angestelltenverhältnisses in einer Skischule natürlich Snowboard die Anwärter, aber im Grunde jeden unterrichten. Also wenn, ich nehme dich jetzt als Beispiel her, Lukas, wenn du kommst zu uns in die Skischule und sagst so, ich möchte jetzt gerne einen Tag ins Gelände fahren, können wir das machen. Wenn du morgen sagst, ich würde gerne meine Technik verbessern auf der Piste, kann ich das genauso machen, wie wenn ein anderer Gast kommt und sagt, ich stehe gerade das erste Mal auf den Skiern. Und dann gibt es noch eins drüber. Also ich verwende gerne die Metapher dafür, dass der Landeslehrer die Matura oder das Abitur ist im Skifahren. Und dann gibt es noch das Studium des Skifahrens, den staatlichen Skilehrer. Es geht dann einfach auch wiederum auf der gleichen vielseitigen Ebene weiter. Also sowohl skitechnisch quasi perfekt oder zumindest man versucht es zu perfektionieren, Buckelpiste, Gelände und eben auch das Rennfahren. Und beim Rennfahren gibt es diesen sogenannten Eurotest. Und hier kommen jetzt eben, sage ich mal, zwei Welten zusammen, weil beim Eurotest ist eine Rennfahrprüfung in einem Durchgang in einem Riesenslalom, wo auf eine standardisierte Art und Weise, darf sich jetzt bitte jeder ein eigenes Bild darüber machen, aber Eurotest deswegen, weil das einmal von der EU in Brüssel standardisiert wurde.
Wie dieser Kurs auszusehen hat, oder?
Wie diese Prüfung auszusehen hat. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was der Aufschlag ist, aber um es ganz kurz zu machen, man kriegt auf den weltbesten Riesenslalomläufer, also in dem früher halt ein Hirscher oder jetzt einen Odermatt, einen gewissen prozentualen Aufschlag. Das sind circa 15 oder 18%. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber jedenfalls unter 20%. Wenn ich das auf einen Lauf im Riesenslalom runterbreche und Prozente in Sekunden umwandle, dann sind das circa 10 Sekunden auf eine Laufzeit von 60 bis 70 Sekunden oder so. Also wenn ich es jetzt ganz überspitzt sage, der Odermatt ist jetzt in Schladming nicht gefahren, aber halt, oder der Loic Meillard braucht für den ersten Lauf in Schladming irgendwas, was hat er gehabt, circa 63 Sekunden. Dann wäre das Limit für mich oder für jeden anderen angehenden staatlichen Skilehrer 10 Sekunden darüber. Ist dann ein arithmetisch etwas kompliziertes Verfahren, wie das ausgefahren wird. Aber es gibt da mehrere Termine im Jahr, wo sozusagen diese Rennen sozusagen stattfinden. Und da versucht man dann diese Zeit zu unterbieten.
Ich habe wieder einen bösen Gedanken, ob wir die ÖSV und DSV-Damen da mal anmelden zu dem Test im Riesentorlauf. Okay, ich bin ruhig. Lukas, mach du mal weiter.
Was mich jetzt interessiert, aber da ladet man dann den Odermatt ein, damit man herausfindet, was eigentlich da möglich ist, was da eigentlich die Bestzeit ist, und dann musst du eben 10 Sekunden kannst du erlauben. Oder wie kommt man eigentlich auf die absolute Bestzeit, die da möglich wäre?
Fast. Soll es auch schon gegeben haben? Nein, man bedient sich in dem Sinn einem Zwischenschritt, in dem man FIS-Fahrer, also zum Beispiel Nachwuchsfahrer, einlädt, über die man dann über die FIS-Punkte den Abstand weiß. Also der Test läuft in dem Sinn so ab, dass vor allen antretenden Athleten oder halt, ich sage dann auch mal Skilehrern, fahren diese zwei, drei sogenannten Richtzeitfahrer, fahren einmal runter, haben ihre erste Zeit. Dann fahren alle Athleten nach der Reihe, Startnummer, ich sage jetzt Hausnummer 100 durch, dann fahren die drei nochmal. Dann wird aus den allen eine Durchschnittszeit genommen und die mit dem Faktor, die sie über die FIS-Punkte haben, gewichtet. Von dem her habe ich dann die Nullzeit, die theoretisch ein Marco Odermatt auf diesem Kurs gefahren wäre, weil ich ihn ja nicht jedes Mal selber einladen kann, geschweige denn davon, wenn die Slowenen ihren Eurotest fahren und wenn die Deutschen ihren Eurotest fahren und wenn die Österreicher ihren Eurotest fahren. So viele Odermals habe ich dann nicht, oder der hat ja gelegentlich auch was anderes zu tun. Naja, Spaß beiseite. Und dann habe ich diese Nullzeit und von dieser Nullzeit, die eben theoretisch der Weltbeste fahren würde, kommen dann dieser vorher erwähnte prozentuelle Aufschlag dazu. Und dann habe ich dieses Zeitlimit. Und je nachdem, was dann die individuelle Zeit war, ist man dann drunter oder drüber.
Du hast diesen Eurotest noch vor dir?
Nein, ich habe diesen Eurotest bereits im vorigen Jahr bestanden. Ich habe zwei Antritte habe ich gehabt. Einmal war ich um 1/1200 zu langsam, wenn ich das so sagen darf. Und das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, dass ich dann 3 Wochen später am Adelberg in St. Anton nochmal hingegangen bin und da auf einer anderen Piste, bei anderen Bedingungen, da habe ich es dann geknackt.
Sehr gut. Aber ich frage mich jetzt noch, wie trainierst du eigentlich dann dorthin? Kannst du ja auch dann nicht, oder gehst auf die Reiteralm, schaust, dass du ganz früh oben bist und dann denkst du halt im Kopf, dass da Tore stehen?
Nicht ganz. Man muss dazu sagen, die Schwierigkeit, falls das jetzt noch nicht durch die Beschreibung von dem Prozedere herausgekommen ist, ist einfach dieses Zeitlimit. Denn wenn ich das jetzt nur mal in einem ganz schemenhaft überschlagen kann, der Odermatt ist vielleicht sogar, wenn ich jetzt Val d'Isère oder Alta Badia hernehme, der ist ja vielleicht sogar schon eine Sekunde vor dem zweiten. Dann ist, wenn ich irgendwo so die Top 30 hernehme, ja, vielleicht irgendwo der Cut für die Weltbesten, jetzt für die 30 Besten, irgendwo bei 3 oder 4 Sekunden. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach weiterspinne, den Gedanken, dann sind die 10 Sekunden gar nicht mal so viel oder diese paar Prozent, die man hat. Weil dann werden die Richtzeitfahrer, eben diese FIS-Fahrer, werden dann irgendwo in etwa bei der Hälfte sein von diesem Spielraum, den man hat. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel über. Das heißt, was man dann tut, ist, ich komme selber eher von der Ausdauersport-Ecke, sage ich mal, war immer ganz fit, aber mit dem Webinar oder der guten alten Videokassette zur Skigymnastik reicht es dann nicht mehr. Also ich habe immer gesagt, ich habe meine Ausdauersportsachen gemacht, also insbesondere die Leichtathletik, weil ich gut drin war und Skifahren beziehungsweise das Skilehren, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber das war dann diese Rennfahrsache, dieser Eurotest war dann das erste Mal tatsächlich, dass ich mich spezifisch und akribisch eigentlich ein halbes Jahr, ich möchte fast sagen wie die Profis, in der Kraftkammer mit Maximalkrafttraining, mit Liegestütz, Kniebeugen und allem, was dazugehört, akribisch darauf vorbereitet habe, dass ich dann überhaupt mal, wenn die Schneesaison anfängt, irgendwann Ende November, Anfang Dezember oder so, dass ich dann mit einem gezielten Renntraining, in Österreich sind wir da noch ganz gut, also dass man zum Beispiel mal bei einem Skiclub mittrainieren kann. Oder es gibt dann auch einzelne Angebote von Skischulen, die sich speziell auf den Bereich Rennfahren für Mastersathleten, für Skilehrer, die sich auf diesen Test vorbereiten oder auch für Leute, die einfach mal einen Riesenslalom ausprobieren wollen, dass man dorthin geht oder so. Also ich habe mich dann da so ein bisschen durchgewunden, möchte ich fast sagen, mit verschiedenen Angeboten, aber doch durchaus viele Kilometer zwischen den Toren gesammelt.
Sehr spannend. Respekt, dass du dir das auch angetan hast und sehr cool. Na, sehr cool, dass man auch einmal merkt, eben wie geht das los oder wo ist da auch die Basis und wo sind dann eben auch, was machen die Leute, die das zumindest im Ansatz auch ein bisschen spüren und fühlen und auch arbeiten, dass man so eben in Richtung einer wirklichen, naja, Halbprofi-Karriere fast schon, oder ja, das hat ja wirklich auch schon ein bisschen Ausmaße da angenommen. Simon, herzlichen Dank jetzt schon für deine Ausführungen. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Du bleibst noch bei uns. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Rennen, die wir am vergangenen Wochenende gesehen haben. Die Rennen in Spindlermühle und in Cortina. Am vergangenen Wochenende haben wir zwei Slaloms in der Spindlermühle gesehen und Tobias, jetzt kommen wir dazu. Es ist tatsächlich passiert, der Premierensieg von der Lena Dürr, über den müssen wir jetzt schon sprechen. Also, dass sie es da tatsächlich geschafft hat, auch die Michaela Schifrin zu schlagen, Respekt. Auch was wir da für Vorgeschichte dabei gehabt haben mit den zweiten Durchgängen, die vielleicht nicht immer ideal waren. Aber jetzt hat es echt einmal geklappt. Und ja, Wahnsinn eigentlich, was wir für eine Saison sehen, dass die Wendy Holdener ihren ersten Slalom gewinnt und jetzt sogar auch noch die Lena Dürr. Was hast du so mitbekommen von diesem Slalom?
Ja, also es ist ja die Geschichte, die den Sieg so immens aufwertet, dass sie eben Michaela Schifrin auf der Piste geschlagen hat. Also, dass wir nicht eine Konstellation haben, dass eine Michaela Schifrin ausscheidet oder dass sie Riesenfehler macht, sondern das war wirklich einfach von der Leistungsstärke her, waren Schifrin und Dürr der Konkurrenz am ganzen Wochenende voraus. Die beiden haben da mehr oder weniger ein Privatduell ausgefahren. Mhm. Und am Samstag geht's zugunsten von Schifrin aus. Und am Sonntag bringt Lena Dürr das Ding nach unten. Und zwar mit einem zweiten Durchgang, wo sie auch gesagt hat, du hast es angesprochen, Thematik war oft, zweiter Durchgang, bisschen zu zögerlich, zu viel nachgedacht. Sie hat dann gesagt, im flachen Teil war ein kleiner Fehler drin und ab dem Moment hat es bei ihr einen Schalter umgelegt und sie hat gesagt, so, jetzt ist es wurscht. Jetzt volle Attacke, wenn ich das Ding gewinnen will. Und dass es sich dann am Ende ausgeht, ist für sie eine Riesengeschichte, für den Deutschen Skiverband eine Riesengeschichte. Also ich habe mich schon ein paar Mal erwischt im Laufe der letzten Wochen, dass wir hier eine Saison ohne Sieg erleben könnten. Mhm. So. Und hat sie echt mega gemacht. Und also ohne Sieg dann bei den Damen. Und das ist ja einfach eine coole Geschichte. Sie ist 31 Jahre alt. Ja. Lena Dürr war oft so das Thema, sie hat vor 10 Jahren, exakt an diesem Datum, am 29. Januar 2013, hat sie in Moskau einen Parallelslalom gewonnen. Mhm. Auf den Tag genau gewinnt sie ihren ersten Spezialslalom und der hat natürlich den höheren Stellenwert als damals der Parallelslalom. Und dass nach diesen vielen zweiten, dritten Plätzen, dass sie überhaupt in diese Sphären gefahren ist, war ja vor 3-4 Jahren, als wir hier mit unserem Podcast angefangen haben, war undenkbar. So. Und dann kam für mich die Schlüsselentscheidung, auch in der Karriere, die wir jetzt sehen von Lena Dürr, zu sagen, ich lasse den Riesenslalom, ich lasse es sein und fokussiere mich voll auf den Slalom. Ich glaube, dass ihr auch so ein bisschen das Schicksal da in die Karten gespielt hat, weil die ursprüngliche Idee war, auf zwei Disziplinen dann zu setzen, einmal Parallel und einmal Slalom. Dadurch, dass die Parallelrennen aber keine Rolle mehr spielen, war sie mehr oder weniger dazu gezwungen zu sagen, okay, Riesenslalom läuft nicht, ich fokussiere mich voll auf den Slalom. Und es ist halt, sie ist jetzt keine 18 mehr, ja, sie ist 31, dann ist es, kommt es ihr zugute, hat sie selber auch schon gesagt, also keine Altersdiskriminierung von einem 38-Jährigen auf eine 31-Jährige, haut eh nicht hin. Aber das sind so diese Punkte, die das jetzt möglich gemacht haben. Und das ist eine Riesengeschichte. Und hey, letzter Slalom-Sieg bei den Damen einer deutschen Läuferin war 2012 in Levi, Maria Höfel-Risch. Also das sind 11 Jahre, Leute. Und Deutschland ist jetzt nicht die Top-Skifahrernation, aber wir spielen da schon ein Wörtchen mit in der Regel. Und dass es so lange dauert, das zeigt, wie schwer das eigentlich ist, ein Slalom zu gewinnen. Und das auch in dieser Generation. Vlhová Šifrin. Also sie hat sich eigentlich für ihren Karrierehöhepunkt so ein bisschen die falsche Generation ausgesucht, weil du in den letzten Jahren immer diese zwei hattest, die eigentlich schon Platz 1 und 2 mehr oder weniger gebucht hatten. Wenn mal eine ausgelassen hatte, war halt die andere trotzdem da. Und das ist mega. Hat mich wahnsinnig gefreut. Auch für die Lena selbst, die total, ich habe mit ihr schon öfter sprechen können und die total klar ist, die auch eine gewisse Gelassenheit inzwischen gelernt hat. Und das macht sich dann auch jetzt bemerkbar in solchen Situationen. Und dieser Aufstieg ist Wahnsinn. Und hey, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen kann, aber im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ist sie top in Form. Und da zählt sie zu den Goldkandidatinnen, ganz klar. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung Konkurrenz schauen. Petra Vlhová hat man ja gedacht, Sieg in der Flachau, okay. Das ist jetzt endlich der Brustlöser. So oft am Podium gewesen, nah dran, noch kein Saisonsieg, was ja heute vor einem Jahr hatte sie schon die kleine Kugel. Da hatte sie die Disziplinwertung schon gewonnen. Das war jetzt halt wieder natürlich noch auf relativ hohem Niveau, aber wieder ein Rückschritt. Der Wendy Holdener hat nicht mehr den Punch aus dem ersten Saisondrittel, ist so mein Gefühl. Spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ja, auch eine Anna Sven Larsson zum Beispiel ist gut, aber Lena Dürr und Michaela Šifrin sind aktuell die zwei Stärksten. Und jetzt kann es zur Weltmeisterschaft gehen und da ist alles möglich. Und mit diesem Ding im Rucksack, ja, mit das ganz große Ziel, hatte sie auch gesagt, als ich sie gesprochen habe im Oktober. Ich will meinen ersten Weltcupsieg. So, den hat sie jetzt, sie ist in Bombenform und dann ist jetzt echt alles möglich. So, das war das Loblied auf Lena.
Auf den Tag genau 10 Jahre nach ihrem ersten Weltcupsieg, aber auch auf den Tag genau 35 Jahre nach dem einzigen Weltcup-Podestplatz ihres Vaters. Das ist schon ein sehr schöner Zufall und liebe Grüße an das Social Media Team von BR24 Wintersport auf Instagram. Die sind Weltklasse, was das betrifft. Die machen Memes, die machen Highlight-Videos. Es ist wirklich großartig. Folgt denen, wenn ihr das nicht eh schon längst tut. Ja, und so nebenbei, die Michaela Šifrin hat sich da natürlich diese Slalom-Weltcup-Kugel gesichert. Ja. Die hat dann ein bisschen davon gesprochen, hey, cool, dass ich auch wieder jetzt zurück bin auf diesem Level. Und die haben mir gedacht, was meint sie eigentlich? Ach so, die hat ja, ja letztes ja. Jahr die Kugel ja gar natürlich nicht gewonnen, aber wenn sie so dominiert da natürlich, ist das mir fast schon wieder ein bisschen entglitten. Aber ja, genau, Petra Vlhová war ja die, die schon vor Olympia die Kugel sicher hatte im letzten Jahr. Die Vlhová hat, ist mir jetzt aufgefallen, die jetzt leider am Sonntag verpasst, das vierte Rennen in dieser Woche auf Platz 4 zu beenden. In Kronplatz war sie zweimal Vierte, im ersten Slalom war sie Vierte und dann am Sonntag leider nur 13. geworden. Aber die ist, was die schon für vierte Plätze in der Saison hat, ist bemerkenswert. Ja, und Michaela Šifrin, die lässt sich noch Zeit mit dem Rekord, mit dem Allzeitrekord vom Stenmark. Der Erik Willemsen hat ja da schon ein bisschen vorausgeschaut und vielleicht timet sie es jetzt genau so, dass das eben in Schweden passiert. Da stehen noch Rennen an nach der WM in Aure. Ja, aber also natürlich drei unfassbare Woche, der drei Weltcupsieger jetzt in dieser Woche eingefahrene Michaela Šifrin. Und dann war natürlich auch noch dieses Interview, das sie gegeben hat nach dem zweiten Riesenslalom am Kronplatz, wo sie auf ihren Zyklus hingewiesen hat, dass das gerade ein bisschen ungünstig ist, was auch die Kraftreserven betrifft. Dieses Interview hat deshalb dann auch so unfassbar viel Resonanz bekommen, weil das ein irrsinnig ungeschickter, unglücklicher, würde ich sagen, ja, unglücklicher Dolmetsch war vom ORF-Kommentator, der das ja irgendwie sie einfach nicht richtig verstanden hat. Aber habt ihr noch eine Meinung? Hast du, Simon, vielleicht eine Meinung dazu? Ist schon bemerkenswert, dass sie das auch anspricht und dass sie damit auch nochmal irgendwie, finde ich, ja, noch eine neue Facette reinbringt oder auch etwas macht, was andere nicht machen. Und alles, was die Michaela Schiffrin sagt, wird ja auch gehört, würde ich meinen.
Absolut, ja, sehe ich genauso. Also sie ist wirklich das Aushängeschild für den Damen-Skisport. Und wenn sie solche Sachen anspricht, kann das sicher nur für mehr Awareness und für mehr einfach Verständnis für die Facetten im Sport sprechen, weil sie da sicher einen ganz anderen Hebel als manche andere hat. Vielleicht noch Goccia in Italien, aber das kann ich nicht abschätzen.
Mhm. Ja, stimmt, das ist auf jeden Fall so, weil was man da so sieht, ich kann mich erinnern, es gab einen Live-Ticker, wie sie verletzt hat, kurz vor Olympia, wie es jetzt wirklich bei ihr ausschaut, Sky Italia hat dann Live-Ticker gestartet und so, also da ist das Medieninteresse schon auch wirklich riesig, was die Sofia Goccia betrifft, ja. Und wir haben auf Platz 3 dann gesehen, Srinka Jutic am Sonntag, zum ersten Mal ist sie aufs Podest gefahren und da ein ganz großes Dankeschön an eine Hörerin, jedenfalls hat uns Jutta Gar auf Instagram geschrieben, dass sie uns regelmäßig hört, was uns sehr freut und wirklich, wir haben eine irrsinnige Freude, wenn uns dann Leute das schreiben und schreiben, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Das ist wirklich sehr cool. Und sie hat noch eine Anmerkung gehabt, nämlich, dass ja wir einmal ein Interview hatten mit dem Ivica Kostelic. Das war auch, ist schon eine Zeit her, glaube ich, 2 Jährchen oder so. Und dass er damals gemeint hat, ja, sie haben in Kroatien schon da ein Talent und dieses Talent heißt Srinka Jutic. Ja? Und der hat das so ein bisschen vorhergesagt oder ein bisschen, auf jeden Fall, der kennt sie aus, was die Skiszene in Kroatien betrifft. Was uns aber irrsinnig freut, ist, dass wir so aufmerksame Hörer und Hörerinnen haben, die sich das vor allem sogar merken und uns das auch noch mitteilen. Wir hätten das vielleicht sogar jetzt fast ein bisschen vergessen, dass er das so explizit gesagt hat. Also danke vielmals, wenn ihr uns da schreibt auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir haben immer eine irrsinnige Freude. Simon, wolltest du noch was dazu sagen? Ja.
Ich meine, ich bin mir jetzt nicht genau sicher über die aktuelle Funktion vom Ivica Kostelic, aber ich meine, dass im Zuge der Damenslaloms in Zagreb ja schon mal erwähnt wurde, dass er zumindest damals mit der Leona Popovic und mit der Srinka Lutic sich denen quasi angenommen hat und mit denen die Besichtigung für den Slalom in Zagreb gemacht hat. Mhm. Die weitere Funktion weiß ich nicht mehr, aber irgendwie ist der gute Ivica da, glaube ich, schon involviert und auch mit der das Fortkommen und die Entwicklung der beiden Talente.
Ja, das hatte er bei uns ja damals auch schon gesagt, dass er da mit dabei ist. Und hey, diese kroatische Skifamilie ist natürlich extrem klein und überschaubar. Und wenn man die Möglichkeit hat, von so einem Input zu profitieren, muss man sie absolut nutzen. Und du hast den Namen Leona Popovic jetzt auch angesprochen. Das ist ja wirklich auch ein echt starkes Duo, die zwei. Also wir haben hier einen 5. und einen 7. Platz. Was klasse Ergebnisse sind von Popovic, geht natürlich erstmal ein bisschen unter, wenn Ljutic dann aufs Podium fährt. Aber ja, hey, das ist Klasse statt Masse. Und ja, die zwei, von denen wird man noch viel hören. Also echt gut und super cool für den gesamten Weltcup. Du weißt ja, ich spreche immer gerne von Farbtupfern, Lukas. Und je mehr Nationen da mitmischen, umso besser ist das für die Sportart.
Glaube ich auch, ja. Was mir noch aufgefallen ist, die Drohne war wieder im Einsatz in Spindlermühle, Weltklasse. Also vor allem im Slalom, wenn du der da hinterher fährst, du siehst, wie verdammt schnell die Richtung ändern müssen. Und das siehst einfach nicht von der Kamera, von der Seite. Das ist, ich bin ein großer Fan, haben wir eh schon oft genug gehabt, aber nur weiter so schön, dass es immer öfter zum Einsatz kommt.
Diese rhythmischen Passagen, gerade im Flachen und so, mega geil. Ja. Also da gefühlt fährst du mit, ja, und es ist so smooth, wie du durchgehst. absolut ja. gelungen. Ist sogar mir aufgefallen, Lukas. Und dann heißt es was.
Ja, ja, nicht schlecht. Ein Satz noch, Laufbestzeit von Franziska Gritsch im zweiten Slalom am Sonntag. Super, cool. Solche positiven Meldungen kann der ÖSV auf jeden Fall gebrauchen. Grundsätzlich wären ja das 5 Slalomläuferinnen bei der WM möglich für Österreich. Lienzberger ist ja die Weltmeisterin, die hat da sozusagen ein Freiticket. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir sehen 5 Österreicherinnen. Ich hoffe, da kann auch eine junge Läuferin kommt da zu ihrem WM-Debüt vielleicht. Aber sonst, mir fallen da Lienzberger Truppe, Huber, Gritsch ein, die 5. Es tut sich leider da aktuell niemand so unbedingt auf, würde ich meinen. Ja, aber bin gespannt. Gut, und jetzt schauen wir noch schnell rüber nach Italien. Da waren wir in Cortina, 2 Super-Gs, die sich dann doch ein bisschen unterschieden haben wegen dieser Kurssetzung, weil es da vor allem am Sonntag dann ein Eck drin gegeben hat, das sogar einen Kilde vor Probleme gestellt hat. Der ist da auch vorbeigerutscht. Also das war schon spannend zu sehen. Weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Simon, du hast das, glaube ich, eh auch verfolgt, diese Rennen. Aber das war bemerkenswert, dass da, obwohl da schon 10 Läufer unterwegs waren, eben dann ein Kilde doch auch nicht zurechtkommt, obwohl er weiß, da kommt jetzt ein Tor, ein Linksschwung, der Probleme bereitet und dass es dann doch auch nicht schafft, da im Kurs zu bleiben. Das war wirklich bemerkenswert.
Absolut, sehr, sehr interessant und meiner Meinung nach 2 super Rennen, die gut Werbung gemacht haben und insbesondere gut Werbung gemacht haben für die Disziplin Super-G. Also es gab ja auch bei euch schon am Podcast öfter schon die Diskussion oder wo, wenn es dann wieder in Richtung Olympia geht oder WM, die Disziplin Super-G und so weiter. Wir hatten vorher schon das Thema 2 Rennen der gleichen Disziplin am gleichen Ort an 2 Tagen. Wunderbar umgesetzt, meiner Meinung nach. Ja, es war ein schwereres Rennen oder eine andere Kurssetzung, muss man sagen, am zweiten Tag. Ich gebe auch zu, ich hatte vorher gewisse, einfach jetzt selber aus Eigeninteresse gewisse Bedenken, wo man sich dann so vielleicht denkt, na ja, okay, ist zwar irgendwie die Damenstrecke und jetzt nicht so wahnsinnig bekannt, ähnlich wie sich da Manuel Feller voriges Jahr beim Flachhauslalom dann der Herren schon mal die Zunge verbrannt hat sozusagen. aber auch hier, also steht da um nichts nach und wie gesagt, ich finde da großer Sport, schade für einen Kilde, weil es der Nuller ist in einem Super-G, wo er sicher mit hohen Punkten gerechnet hätte, das auch gut gefahren ist, aber also ich finde es fürs Technische oder von Seite des Skifahrens her, finde ich es ein absolut super Rennen, gutes Gelände und ein Odermatt als Techniker ganz vorne, vor 2 sage ich mal eher Abfahrern mit Dominik Paris und Dani Hemetsberger. Auch ein absolut verdientes Ergebnis.
Ja, genau. Marco Odermatt hat beide Rennen gewonnen. Da war ja die Frage so ein bisschen im Raum, wie geht's ihm nach der kurzen Pause, nach dieser Knieprellung, die er da in Kitzbühel sich zugezogen hat. Diese Frage hat er, glaube ich, eindrucksvoll beantwortet. Da ist alles in bester Ordnung, der ist pfeilschnell unterwegs nach wie vor. Wobei ich auch noch anmerken will, dieser Loic Meyer, hätte, Kette, bla bla bla, aber dieser Loic Meyer, der hätte den ersten Super-G gewonnen, glaube ich. Der war bei der letzten Zwischenzeit noch vorne und ist dann halt am Tor vorbeigefahren. Da war eher im unteren Bereich auch das große Problem beim ersten Super-G, da habt ihr doch ein paar erwischt. Der war pfeilschnell unterwegs und der wird auch eben bei der WM ein Wörtchen mitreden, sicher um die WM-Medaillen. Das ist
in eigentlich fast allen Disziplinen. Gell? Wenn man sich jetzt dann die Schladming-Woche auch anschaut, saustark im Slalom, Riesenslalom gewonnen, jetzt fast ein Super-G gewonnen, dann 2-3 Tage später. Also der wurde ja auch immer so in einem Atemzug mit Odermatt genannt und konnte es vor allen Dingen letztes Jahr auch nicht wirklich so erfüllen, auch zu seiner Zufriedenheit nicht, aber da ist ein gutes Stück vorangegangen in dieser Saison. Und ja, ist für mich, wenn ich das gesamte Feld sehe, ist für mich der kompletteste Skifahrer, den wir aktuell haben. Aufgrund dessen, dass er im Slalom eben auch regelmäßig da vorne reinfährt und performt. Das macht Odermatt nicht. Bewusst, richtige Entscheidung. Auch der Gesamtweltcup, der gibt ihm recht, den hat er jetzt, Simon hat es angesprochen, dadurch, dass Kilde jetzt auch auslässt, sprechen wir hier jetzt über 300 Punkte, die zwischen den beiden liegen. Das ist dann mehr als eine Vorentscheidung, meiner Meinung nach. Aber wenn wir uns die Komplexität anschauen, da sehe ich sogar Loic Meyer als den komplettesten, den wir in der Szene haben momentan.
Die Trainingsgruppe gewechselt, der hat auch ein bisschen erzählt, ist ihm schwer gefallen, weil das so ein bisschen wie eine Familie war. Weiß nicht, ob ihr diese Dokumentation gesehen habt. Ich letztes Jahr mit Amelie Stiefvater darüber gesprochen, zu dieser Marco Odermatt, beziehungsweise zu diesem ganzen Schweizer Skiteam, diese Doku. Ja, und er hat sich eben mehr dieser Slalom-Gruppe zugewandt. Dort hat er auch einen Individualtrainer bekommen, sozusagen. Ich traue mich jetzt den Namen nicht aussprechen, weil es ein französischer Name ist, aber er heißt Julien mit Vornamen, ja. Den Nachnamen erspare ich euch allen. Es war so ein bisschen das Problem, dass diese alte Trainingsgruppe immer mehr auch in den Super-G hineintrainiert hat, ja. Und ihm ist es dann schwer gefallen, da Slalom-Trainingstage zu bekommen. Deswegen hat er sich eben dazu entschieden, in die Slalom-Gruppe sozusagen dazu aufgenommen zu werden. Obwohl er jetzt, ja, witzigerweise, dass er in diese Slalom-Gruppe kommt, ist er plötzlich auch im Super-G so schnell wie noch nie unterwegs. Aber es dürfte der richtige Schritt gewesen sein und ist beeindruckend. Tobias, ich spiele den Ball gleich wieder zurück zu dir. Wir haben einen vierten Platz vom Andy Sander gesehen. Sag noch schnell was Schönes über ihn oder über das DSV-Team.
Ist halt schon ein bisschen dem Umstand geschuldet, über den wir vorhin jetzt gesprochen haben, dass diese Kurssetzung eben so selektiv war. Aber auch hier, du musst natürlich erstmal durchkommen und das Ding bewältigen. Hat er gut gemacht, ist da als Vierter ins Ziel eingelaufen, ist sein bestes Saisonergebnis. Wir hatten einen fünften Platz in Lake Louise. Damals war ja die Hoffnung, das, was er auch gesagt hatte, dass er sich komplett wieder fit fühlt, gesund ist und jetzt wieder so neu reinstarten kann. Danach wurde es dünn und das tut ihm gut, das tut der Mannschaft gut, aber das ist leider nicht der Punkt, wo man jetzt ansetzen kann und sagen kann, ab jetzt geht's aufwärts. Weil eben die Umstände waren, wie sie waren, kommt deswegen auch so ein bisschen der vierte Platz zustande. Schaut einen Tag nach vorne, da ist es der 22. Platz. Und ja, zieht sich dann leider so durch. Nehmen wir jetzt trotzdem mal mit, ist ein positives Signal. Und sie sollen jetzt einfach zur WM fahren, Kopf ausschalten, ähnlich wie sie es in Cortina gemacht haben vor 2 Jahren, weil das da im Endeffekt Silber für Baumann im Super-G, Silber für Sander in der Abfahrt, dass diese Ergebnisse damals standen, war auch damals schon überraschend, wenn sie sowas bestätigen können. Wäre es eine Sensation nahe, weil sie sind in Summe einfach allesamt zu weit weg. Und Peppi Ferstl hat ein sehr interessantes Interview gegeben. Er wurde da von einer Kollegin so ein bisschen auch, provoziert ist zu viel gesagt, aber sie hat gesagt, das ist nicht ihre Saison und so. Und da war er schon ein bisschen grantig. Also man hat den Frust total gemerkt und hat gesagt, nein, das kann er so nicht stehen lassen. Er hat auch schon gute Rennen gezeigt, wie in Gröden in der Abfahrt zum Beispiel, wo er super nah auch am Podest sogar dran war. Und er sagt, wir tun alles, wir machen alles. Und es will aber nicht klappen und wir bringen es nicht. Wir haben gute Sektorenzeiten. Und dann stimmt mal das nicht. Dann hat man Pech mit den Bedingungen. Und das war echt, hat so leicht verzweifelt geklungen. Sie arbeiten, sie trainieren ohne Ende, machen Extraschichten. Aber es will irgendwie nicht drehen und das wird auch diese Saison nicht mehr substanziell sich verbessern. Punktuell in solchen Sondersituationen kann ein gutes Ergebnis bei rauskommen, aber in Summe, nein, wird's nichts mehr und je länger die Saison voranschreitet, umso klarer wird's und dessen sind die sich bewusst. Und da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß drum rumreden und super viel besprechen. Als Info vielleicht noch, Thomas Dresen wird kein Super-G mehr fahren. Da reagiert man und sagt, der Körper ist nur bis zu einer gewissen Grenze belastbar und voller Fokus jetzt für Thomas Dresen auf die Abfahrten. Simon Jocher ist zurück, das ist eine schöne Nachricht. Der hat mir in einigen Stellen auch wirklich gut gefallen, gerade in technischen Passagen schon wieder voll da, kurzer Schockmoment am Samstag. Da wäre fast nach einem weiten Sprung extrem hoher Luftstand. Den hat er gerade noch retten können. Zeigt aber, wenn du so Dinge ausbalancieren kannst, dass du körperlich wieder voll da bist. Und das ist für mich so ein bisschen jetzt das kleine Lichtlein am Ende des Tunnels, das mir zeigt, okay, vielleicht kann er noch ein, zwei positive Akzente setzen, aber ja, alles in allem, guter vierter Platz, nicht überbewerten. Peppi Ferstl hat noch einen Stock verloren am Sonntag, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Alter, da habe ich mir auch gedacht, ihr seid doch so irre im Schädel, schwingt doch ab. Aber die machen das nicht. Das steckt so in denen drin. Also
hat nicht die Gotcha dann auch mal ein Rennen gewonnen, wo sie ganz oben schon den Stock verloren hat letztes Jahr mal? Naja, mit Sicherheit. Bestimmt, mit Sicherheit.
Ja. Die würde auch auf einem Ski gewinnen.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Genau, also wie gesagt, kleines Lichtlein, aber nicht größer machen, als es ist.
Ein letztes Wörtchen noch über den ÖSV, über die Leistungen von den Österreichern. Und da ist mir der Daniel Hemmetsberger, Simon, du hast ihn schon erwähnt, aufgefallen. Der ist jetzt zum ersten Mal auch im Super-G aufs Podest gefahren. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. In Lake Louise nämlich, beim ersten Saison Super-G, da hatte er noch die Startnummer 48, ja, und ist damals auf Platz 7 gefahren, in Bormio auf Platz 4 gefahren, schon knapp am Podest dran, mit der Startnummer 27. Jetzt ist er schon in der zweiten Startgruppe, hatte die Nummer 18 in Cortina und ist auf Platz 3 gefahren. Also der hat sich da wirklich sukzessive im Verlauf der Saison nach vorgearbeitet und jetzt rechtzeitig zur WM hat er da auch dann eine gute Startnummer und das ist wirklich in dieser Disziplin für ihn, finde ich, voll aufgegangen. Wir haben auch einen anderen, der sich mit der Startnummer verbessert hat, der Lukas Feuerstein. Der ist dann leider am Sonntag gestürzt, ist da ganz komisch, ist sich hinten auf die Ski gestiegen und dadurch ausgerutscht und dann, ich glaube sogar, würde ich jetzt mal behaupten, beim Impact ins Netz rein hat er sich diesen Innenbandriss im Knie zugezogen, weil grundsätzlich ist er auf der Piste ist er eigentlich nur ausgerutscht, weil er sich auf die Ski gestiegen ist, aber dann hat es ihn doch noch recht heftig in die Netze reingefetzt. Und ja, Simon, jetzt noch eine Frage an dich, weil der Tobias und ich, wir hatten doch ein bisschen Unrecht, das müssen wir jetzt da schon ganz klar sagen, was den Marco Schwarz betrifft, der ja die Muskelmasse zugelegt hat vor der Saison und auch mit dem Ziel, dass er im Speed sich verbessert. Und man muss sagen, diese zwei Super-Gs, also ich fand schon mal spannend, weil er ist gefragt worden nach dem Riesenslalom in Schladming, ob er sich das antun wird, nach Cortina zu fahren. Beide Super-Gs ist er gefahren. Er ist da wirklich auch wieder vorne reingefahren. Er ist Neunter geworden am Samstag, weil da generell einige noch mit hoher Startnummer dazukommen sind. Und am Sonntag immerhin Platz 12. Also Marco Schwarz, Simon, der hat sie da doch ein bisschen auch in die Richtung entwickelt, oder? Oder ist das nur zu früh zu sagen?
Nein, ich gebe dir da absolut recht. Vielleicht auch noch mal ein kurzer Schwenk an meine Erlebnisse aus Schladming. Ich hatte das Glück, mit dem Marco Schwarz nach dem ersten Riesenslalom-Durchgang den Zielraum zu verlassen. Habe ihm nur kurz quasi zugerufen, alles Gute für den zweiten Durchgang und Gas geben. Er hat es mit einem Nicken quittiert, war aber, ich würde es, so wie ich jetzt die Körpersprache lesen würde, ein Mittelding aus, auf gut Deutsch, angefressen und ein bisschen ratlos und ist dann in die Gondel rein, alleine und raufgefahren und offensichtlich gab es da oben an der Mittelstation oder auch beim Ausstieg der Gondel einen Aufenthaltsraum für die Athleten zwischen den Durchgängen und hat sich da dann offensichtlich für den zweiten Durchgang vorbereitet, wo man ja, glaube ich, nicht weiter erwähnen muss, wie er den dann vom 14. Zwischenrang, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut dann noch gefahren ist. Und ja, also die Entwicklung ist definitiv da. Jetzt hat er sein erstes Riesenslalom-Podest und die Plätze im Super-G würde ich auch so mitnehmen. Man kann jetzt nicht jede Woche von einem arrivierten Techniker oder Slalomfahrer erwarten, dass er so Ergebnisse liefert wie in Wengen auf einer Abfahrt, aber ich finde solide Super-G-Ergebnisse, vor allem hinsichtlich Kombi bei der WM, wenn ich dir da nochmal den Ball zuspielen darf.
Ja, ja, genau. Na sicher, da zählt er sicher zu den Medaillenkandidaten. Das war, glaube ich, auch das Ziel, vielleicht auch, also ich glaube schon, dass die Marschrichtung ein bisschen auch vor der Saison das war, dass man sich dafür in Stellung bringt. Das, was beim Johannes Strolz letztes Jahr so gut geklappt hat, soll bei ihm vielleicht in diesem Jahr auch wieder aufgehen. Na, und ich finde ja jetzt wirklich interessant, weil im OF in der Übertragung ist auch immer wieder schon spekuliert worden, hey, fährt er nicht bei der WM vielleicht doch auch eben im Super-G und vielleicht sogar in der Abfahrt. Jetzt haben wir eben, Daniel Dankelmeier hat sein Comeback gegeben, aber zweimal ausgefallen. Der hat es jetzt nicht unbedingt dafür empfohlen. Und es gibt eben so viele Verletzte und den Rücktritt von Matthias Mayer, da ist Platz. Also ich schaue jetzt auf die Abfahrt. Ich habe mir das ein bisschen noch angeschaut. Wen würde ich denn persönlich jetzt aufstellen? Naja, der Griechmeier ist klar, Hemmetsberger auch. Dann hast du den Ottmar Striedinger, der auf Platz 3 ist, was das betrifft. Also die Abfahrtswertung, ja, der wird nominell der Dritte sein. Jetzt haben wir Stefan Babinski vielleicht. Es ist schon schwer, da jetzt einen vierten und fünften zu finden. Griechmeier ist ja als Weltmeister da gesetzt. Auch da hätte Österreich 5 Startplätze. Da wäre der Marco Schwarz, da wäre grundsätzlich Platz dafür. Und im Super-G ist es genauso. Da haben wir wahrscheinlich den Raphael Haser auch dabei. Der ist da doch die Nummer 3, jetzt auch in der Super-G-Wertung aus österreichischer Sicht. Aber hältst du das überhaupt für möglich, dass man da... ja, so ein arges Programm fährt, glaubst du, hältst du es für möglich, dass der Marco Schwarz eher in der Abfahrt auch mitfährt und dafür dann einen Einsatz im Einzel parallel dafür vielleicht auslässt, damit er sich dann die Kraft spart für Riesenslalom und Slalom?
Also die Entscheidung müssen am Ende des Tages natürlich andere treffen. Ja. Also ja. alles, was wir machen können, insbesondere ich, ist mutmaßen. Von den Ergebnissen her, die wir sehen und die auch die Trainer am Tisch haben und den Bezug, den ich zu den, vor allem auch den jungen Jungs vom ÖSV habe, würde ich es mir wünschen, dass im Super-G eben Leute wie ein Stefan Babinski, Raffi Haser, Super-G und Riesenslalom und so weiter da die Chance kriegen, dass man sich sozusagen den fünften Startplatz zunutze macht. Aber in der Abfahrt muss ich dir 100% recht geben, da drängt sich jetzt nicht unbedingt jemand auf. Daniel Dankelmeier ist erst kurz nach dem Comeback. Stefan Rieser wäre in einer ähnlichen Situation gewesen wie der Julian Schütter, der sich ja jetzt in Kitzbühel verletzt hat. Der ist jetzt noch nicht Weltcup erprobt, hat allerdings über den Europacup niedrige Punkte. Allerdings, da braucht man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass das ein Experiment wäre, den dann bei der WM debütieren zu lassen. Also ja, das Abfahrtsteam ist momentan dünn. Andererseits wird die WM-Kombi, soweit ich weiß, aus Super-G und Slalom gefahren, heuer nicht Abfahrt. Also das ist, und der Marco Schwarz hat den 6. Platz aus der Abfahrt von Wengen stehen. Also wenn es mit der Belastungssteuerung her geht, könnte ich es mir durchaus vorstellen. Ich habe jetzt auch das Programm nicht genau im Kopf, ob das sinnvoll ist, die Abfahrt irgendwie als Training für den Super-G oder so zu machen, ob das...
Es ist zuerst, wir beginnen mit Kombinationen, dann okay. Super-G und dann Abfahrt am Wochenende sozusagen zum besten Sendeplatz. Ja. Die Abfahrten Frauen, Männer finden am Samstag, Sonntag statt. Ja. Also der Super-G wäre sozusagen das Training für die Abfahrt.
Ja. Okay. könnte man machen und mit seinem Abfahrtsergebnis, das man hat, gegenüber dem von dir angesprochenen Parallelevent, dass er da vielleicht jemand anderem den Vorzug lässt im Slalom oder das Slalom-Team, ist er dann doch zumindest verglichen mit unserem Abfahrtsteam ein bisschen dichter. Könnte ich mir vorstellen.
fest steht, dass man maximal 24 Leute pro Nation mitnehmen darf. 14 sind es pro Geschlecht, die mitfahren dürfen, maximal. Die Weltmeister und Weltmeisterinnen, die zählen extra. Also der zum Beispiel ein Vincent Griechmeier würde nicht zu dem Aufgebot von 24 Leuten zählen, das ist extra. Es sei denn, er tritt in einer anderen Disziplin noch an, in der er nicht Weltmeister geworden ist. Also Abfahrt Super-G hat er ja, die WM-Titel. Wenn er nur die zwei fährt, dann zählt er nicht zu diesen Quotenplätzen von 24 Leuten. Also dann wäre dieser Platz frei, wenn er jetzt tatsächlich die Kombination auch fahren sollte, was ich nicht glaube, aber vielleicht tut das, dann wäre er eben Teil dieser 24 Leute. Bei der Liensberger ist es genauso, die ist zwar Slalom-Weltmeisterin, aber wenn sie im Riesenslalom auch fährt, dann zählt sie als eine von diesen 24 Leuten, die da in diesem Team dabei sind. Ja, diese Nominierungen, die feststehenden Kader, die erfahren wir erst nach der Aufnahme. Es gibt ja noch am Samstag den Slalom in Chamonix, wo dann vielleicht auch noch zumindest in den Slalom-Teams letzte Entscheidungen gefällt werden. Und wir werden uns dann während der WM, vermutlich, so ist es der Plan, öfter melden, der Tobias und ich. Ganz genau steht das noch nicht fest, aber ihr werdet sicher während der WM auch von uns hören. Simon, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist, dass du uns so viel erzählt hast von Schladming, von Skilehrer- und Skitrainerausbildungen und dass wir am Schluss auch noch über die Rennen am Wochenende sprechen haben können. Vielen, vielen Dank, Simon.
Vielen Dank, Lukas. Nochmal einen schönen Gruß an den Tobias. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank.
Super, das freut uns sehr zu hören. Wir hören uns bald wieder während der WM. Wir freuen uns schon sehr auf diese 13 Medaillenentscheidungen innerhalb von 2 Wochen. Das wird ein Spaß, das wird ein intensives Programm. Wir melden uns bis dahin. Servus.